Fritz. Podcast.
Trackback. Mit Theresa Sickert, die heute den ganzen Tag schon Steelpan-Musik hört, um sich vorzustellen, sie wäre in der Karibik und nicht bei Minusgraden im fieskalten Deutschland. Verschneiten guten Abend. Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier gerade auf Fritz um kurz nach 6 und heute soll es um organisierten Protest im Netz gehen. Das hat ja zum Beispiel funktioniert bei ACTA, also diesem Antipiraterieabkommen. Das Ganze wurde aber nicht nur im Netz organisiert, sondern tatsächlich ging es auch darum, was die Netzgemeinde inhaltlich wollte. Also die hat auch schon interessiert, was da bei ACTA inhaltlich rumkommt. Das heißt, man hatte nämlich Angst, dass die Freiheit des Netzes beschnitten wird. Das heißt also, da gab es jetzt nicht nur irgendwie so eine kleine Nerd-Gruppe, die gedacht hat, so wir organisieren hier Protest im Netz, sondern es war tatsächlich eine relativ große Gruppe, die einfach gesagt hat, ey, wir wollen unsere Rechte nicht beschnitten wissen. Das heißt, vielleicht ist diese Bewegung nicht nur eine kleine Nerd-Gruppe, sondern eine ganz eigene politische Bewegung. Ob das wirklich so ist, das kläre ich später in der Sendung mit Katrin Ganz. Aber ich heitere euch erstmal ein bisschen auf mit CC-Musik, also der Musik, die man im Netz kostenlos runterladen kann und manchmal davon die sogar weitergeben oder sogar ein bisschen dran rumbasteln. Und den Anfang macht heute Pen Pals. Und ich sag euch was, der Name ist nämlich Programm. Was früher Brieffreunde waren, die Texte hin und her geschickt haben, das sind David Redwine und Ian Brooken von den Pen Pals heute, denn die schicken sich Songschnipsel per Mail und basteln gemeinsam rum im Netz an den Songs. Und die haben auf jeden Fall mit diesem Netlabel Indelibable Niche Collective einen perfekten Partner gefunden, denn das Label hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es Musiker aus aller Welt zusammenbringen will, damit die gemeinsam an Beats basteln. Quasi digitale Brieffreunde, eben Pen Pals. Hört mal.
Ja. I'm spiritually in tune with the heroes of old. Common phrase they say nowadays is lyrically dope. Foes within vogue, flows fold over and choke. Cause mass appeal ain't half as real as half of MC's quote. Or the feel of hot steel, the masses of men tote. Black mass cash and robbing you up your hopes. Faster with the blast and trying to see C notes. See them fast into the fast life and live life broke. Only mice and men know what these streets invoke. It's a concrete jungle, humans do up close. Sons playing with guns more than blunts get smoked. Weeping mothers utter prayers, the sons holy a ghost. Seek to make the most of life, never simply make the most. While most raise hell, I raise the mic, make a toast. Find peace with the pen when I'm holding it close. And I calmly stay afloat through my smooth ink strokes.
These days I find it hard to tell who's real. Cause there's so many rappers today I don't feel. My still weighs a ton, son, I'm gangster to the grill. I tell lies as televised, my deal's half a mil. I call my bitches hoes and rock expensive clothes. I got a chain that's colder than an Eskimo's nose. I like flowing content, all I spit is nonsense. Worthless curses of fame laced in verses. Allow me to reverse this, set aside absurdness. I wrap circles around clowns, my style's a circus. Rewire my circuits with desire intent to reinvent how I spit flames with purpose. Every rhyme and word is underneath the surface, submerged on the verge to emerge subversive. Cause studio thugs played out like cursive. Design portals in my mind, divine, I'm earthless.
MC, break dancing, feet y'all, and the fifth element.
Die digitalen Brieffreunde, Pen Pals waren das, mit Doppelgangsters.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links aus dem Netz, die wir für euch ziemlich interessant finden und denken, ja, das könnten nützliche Tipps zum Beispiel für euch sein oder vielleicht auch einfach interessante Artikel. Zum Beispiel, warum es nicht immer sinnvoll ist, Twitter zu nutzen. Die Linktipps, die präsentiert euch heute Paul Vorreiter.
Wie rückschrittlich. Kanzlerin Merkel und andere Politiker wollen einfach nicht twittern. Ist doch völlig okay, findet Romy vom Blog Snoops Maus und bricht eine Lanze für die Twitter-Verweigerer. Wem Twitter nicht liegt, der sollte sich damit auch nicht rumquälen. Ansonsten geht das Getweete eh nur in die Hose und wird als Wahlkampfshow verschrien. Fazit: Jeder Mensch sollte sein eigenes Medium finden, dann bleibt's authentisch. Misstrauen für Vovi im Abgeordnetenhaus gescheitert. So hatte es Christoph Schwennicke auf Spiegel Online vorhergesagt. Je mehr die Medien auf Klaus Wowereit draufhauen, weil der Eröffnungstermin des Berliner Großflughafens schon wieder verschoben wurde, desto mehr klammert sich der an sein Amt. Da konnte auch der Appell an die Politiker nichts mehr ausrichten. Sie würden sich damit selber schuldig an der Flughafenkatastrophe machen. Lesenswert. Das Internet erleichtert euch vieles. Das Kommunizieren mit Freunden, Informationen finden und teilen. Bei Advocacy Global Voices Online findet ihr eine Liste mit 10 einfach erklärten, hilfreichen Tipps, wie ihr euch frei und sicher im Netz bewegt. Die Liste reicht von Einstellungen auf dem eigenen Rechner über sinnvolle Einstellungen bei Internetdiensten wie Google bis hin zu Software, die euch das sichere Surfen erleichtert. Kleines Manko, die Tipps der Seite gibt's leider nur auf Englisch. Zwei Männer auf einer einsamen Landstraße. Kein Mensch weit und breit, es ist dunkel. Dann, eine junge Frau joggt auf die beiden zu. Die Männer spüren das Unbehagen der Frau. Männer allein im Dunkeln. Männerschatten, so beschreibt Blogger Thomas Pfeiffer das Gefühl, das er dabei empfindet. Er will nicht, dass Frauen sich unsicher fühlen, weil ihnen nachts Männer begegnen. Thomas gibt die Frage an die Frauen weiter, wie man sich verhalten soll. Einen Bogen um Frauen machen, sie nett anlächeln. Da schließt man sich als Typ einer Gruppe an, die unter dem Hashtag 609060 Bilder von sich ins Netz gestellt hat, um sich gegen starre 906090 Schönheitsideale zu stemmen. Und das Ergebnis ist nur Ärger. Als Mann hat man da nichts zu suchen, auf den Fotos sind trotzdem nur schlanke Menschen drauf und so weiter. Diese Erfahrung hat Blogger Joel gemacht und wehrt sich, jeder, egal wie er aussieht, kann doch mitmachen. Also mach doch einfach mit, anstatt gute Intentionen tot zu diskutieren. Da schreiben lauter schlaue Menschen in lauter schlauen Magazinen und Blogs darüber, was die neuesten Technologietrends des Jahres sein werden. Alles überflüssig, sagt Blogger Josh Miller. Die besten Prognosen macht immer noch seine 15-jährige Schwester. In einem Blogartikel beschreibt er, wie sich Dienste wie Facebook und Tumblr entwickeln und was das nächste große Ding werden wird. Alles basierend auf den Ideen seiner 15-jährigen Schwester. Sein Fazit: Die Jungen wissen's besser und ich werde alt.
Alle Linktipps zum Nachlesen und zum Nachklicken gibt's wie gewohnt auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung. Gute Laune hattet ihr vielleicht auch vor ein paar Jahren mal auf einer Party, habt da ein bisschen einen über den Durst getrunken, wart am Ende ganz schön besoffen und es wurden Fotos gemacht. Ja, und dann stellt ihr heute vielleicht fest, ja Mist, da sind ein paar dieser Fotos im Netz gelandet. Ja, das ist nicht nur ziemlich peinlich, sondern das kann auch unter Umständen ziemlich schlecht ankommen, zum Beispiel beim Arbeitgeber. Aber wie bekommt man jetzt dieses verdammte Foto wieder aus dem Netz? Eine EU-Verordnung soll künftig das Recht auf Vergessenwerden im Internet einheitlich in ganz Europa regeln. Wie das aussehen soll und was ihr sonst noch so mit einer neuen EU-Datenschutzverordnung da alles auf euch zukommen könnte, das habe ich mit Jan-Philipp Albrecht von den Grünen im Europäischen Parlament gesprochen. Der ist der zuständige Berichterstatter für diese neue Datenschutzverordnung. Und als erstes wollte ich wissen, besonders heiß diskutiert ist ja dieses bekannte Recht auf Vergessenwerden. Also was bedeutet denn das konkret?
Also das bedeutet zunächst einmal, dass ich das Recht habe, dass wenn jemand, dem ich meine Daten gegeben habe, zum Beispiel Facebook oder vielleicht auch nur irgendeinem Unternehmen, wo ich was gekauft habe, wie Amazon, dass dieses Unternehmen gibt diese Daten dann weiter an jemanden Dritten, an irgendwelche Werbeunternehmen oder sogar ins Internet oder veröffentlicht das weiter, als ich das eingestellt habe, dann habe ich das Recht, dass erstens, wenn ich das löschen will, das beseitigt wird und zweitens, dass dann dieses Unternehmen sich auch darum kümmert, dass das überall anders beseitigt wird.
Da wird ja häufig entgegnet, ja, das Internet soll aber frei bleiben und das wäre eine Einschränkung der Meinungs- oder vielleicht sogar der Pressefreiheit, wenn man jetzt einfach überall hingehen könnte und sagen dürfte, ich möchte, dass hier jetzt was gelöscht wird. Was entgegnest du dem?
Tja, was wir machen ist, dass wir jedem das Recht geben. Das heißt natürlich nicht, dass das technisch in jedem Fall überhaupt noch möglich ist, denn viele Informationen werden natürlich dann auch schnell irgendwo gespeichert, wo man es vielleicht gar nicht mehr auffindet und dann kommen die vielleicht irgendwann wieder. Das ist einfach ein Problem, das können wir heute jedenfalls mit den Mitteln, die wir haben, technisch nicht beseitigen. Aber ich habe dann halt den Anspruch, dass dieses Unternehmen das dann auch beseitigt. Und ich denke, dass dieser Rechtsanspruch überhaupt erstmal helfen wird, ein bisschen uns auch das wieder zu beseitigen, was vielleicht ohne unseren Willen oder ohne unsere Zustimmung so alles unterwegs ist. Letztlich muss jeder selber entscheiden natürlich, was er überhaupt an die Öffentlichkeit gibt. Denn wenn man erstmal was rausgegeben hat, dann ist das regelmäßig sehr schlecht wieder zurückzuholen.
Das Recht auf Vergessenwerden ist ja jetzt nicht das Einzige, was in dieser Datenschutzverordnung stehen wird. Was sind denn noch so für Festsetzungen geplant in dieser Verordnung?
Also wir wollen zunächst erstmal wieder zur Regel machen, dass jeder das Recht hat, zuzustimmen, bevor Daten von ihnen überhaupt gespeichert oder weitergegeben oder verarbeitet werden, Profite daraus gemacht werden und so weiter. Das heißt, wenn ich nicht zustimme, wenn ich zum Beispiel bei Facebook sage, also ich möchte nicht, dass ich Teil der Gesichtserkennung sein möchte und so weiter, dann muss ich daran auch das Unternehmen halten. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch durchgesetzt werden soll, denn wir wollen, dass auch scharfe Sanktionen eingeführt werden, wenn sich ein Unternehmen oder sogar eine Behörde an diese Regeln in Zukunft nicht hält.
Bislang gab es ja nur eine Richtlinie. Das heißt also, die Regelungen, die europaweit jetzt erstmal getroffen wurden, waren nicht verbindlich. Wenn diese Verordnung kommt, dann haben wir also ja europaweit einen einheitlichen Standard. Was bedeutet das konkret jetzt für Deutschland? Ist das eher eine Verbesserung oder eine Verschlechterung nach deutschem Recht?
Bisher nach deutschem Recht und nach dieser Richtlinie, die eben einen Rahmen in Europa geliefert hat, ist das Problem, dass viele Unternehmen gar keinen Sitz in Europa oder auch nicht in Deutschland haben und ich mich dann gar nicht nach deutschem Datenschutzrecht an diese Unternehmen wende oder das auch gar nicht gilt zwischen uns, sondern eben vielleicht französisches Recht oder italienisches oder irisches Datenschutzrecht, wie das zum Beispiel bei Facebook der Fall war, wo dann Max Schrems, der jetzt ja bekannt geworden ist mit seiner Anfrage an Facebook, der aus Österreich ein Student ist und der musste bis nach Dublin fahren, um seine Rechte dort nach irischem Datenschutzrecht durchzusetzen. Und das ist natürlich schwierig für die Verbraucher. Die Verordnung soll das jetzt ändern. Es soll ein Recht in ganz Europa geben und ich kann immer, egal wo ich hingehe, sagen, für meine Daten ist das europäische Datenschutzrecht zuständig und ich kann es durchsetzen. Das ist ein Riesengewinn. Natürlich aber auch nur dann, wenn wir es als Politik schaffen, den Standard, also die Rechte des Einzelnen auf einem Niveau zu regeln, wie wir es bisher gewohnt sind.
Bis Anfang nächsten Jahres, vor der nächsten Europawahl, soll die EU-Datenschutzverordnung durchgeboxt werden. Und auf dem Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die Infos, was ihr nach aktueller Rechtslage so machen könnt, wenn ihr vielleicht Inhalte im Netz von euch entdeckt, die ihr so nicht freigegeben habt. Also einfach nochmal rauf, Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Skin. I am an alien. I am an alien. I go out, put on a friendly face. I feel so out of place among the human race.
But when we go out together, the world looks alright. Do 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 do
Folk ist ja angesagt wie nie. Das ist auch im Netz angekommen. Und zum Beispiel hat sich das Netlabel Folk Room deswegen auf die Fahnen geschrieben, die besten und neuesten Folkbands zu finden. Und das ist keine einfache Sache. Aber Folk Room, würde ich sagen, ist auf einem guten Weg. Denn was man da so auf Anthology 2, ihrem Sampler da nämlich hören kann, das ist echt nicht schlecht. Und Folk-Fans, die können auf jeden Fall bedenkenlos den Download mal anwerfen. Und alle anderen sollten trotzdem einfach mal reinhören. Kostet ja auch nichts, da ist bestimmt was für euch dabei. Also einfach mal auf trackback.fritz.de gehen. Da gibt's nämlich den Link dazu. Internetaktivisten. Das sind diese Leute, die im Netz den Aufstand für die echte Welt organisieren. Im letzten Jahr zum Beispiel Demos gegen die ACTA oder vielleicht auch gegen die GEMA-Tarifreform. Internetaktivisten, das sind aber nicht nur die Leute, die im Netz aktiv sind, um sich für eine Sache einzusetzen, also Internet als Werkzeug zu begreifen, um was zu organisieren, sondern das ist eine ganz eigenständige politische Bewegung, die Internet als ihr Thema begreifen. Das zumindest schreibt die Bloggerin Katrin Ganz in einem Artikel auf ihrem Blog iHeart Digital Life. Trotzdem existiert weiterhin der Vorwurf, ja, das ist nur so eine kleine Internet-Elite und die kochen alle gemeinsam nur in ihrer blöden, nerdigen Netzsuppe. Und deswegen habe ich sie angerufen und mal nachgefragt, ist die Zahl der Internetaktivisten nun groß genug, dass wir eine echte politische Bewegung haben, die sich fürs Netz einsetzt?
Also das ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, oft in einen Topf geworfen wird. Einerseits die Bewegungen, die das Internet als Werkzeug benutzen, was mittlerweile alle Bewegungen machen, also die Umweltbewegung zum Beispiel, wenn sie Unterschriftenlisten macht gegen Atomkraft. Und die Leute, die das Internet als Gegenstand auch von ihren politischen Auseinandersetzungen begreifen. Und da gab es ja ganz viele in den letzten Jahren. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, sind das eigentlich relevant viele Leute, um als Bewegung zu zählen oder nicht? Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das so ist. Es sind klar immer nur wenige besonders sichtbar auch in den Medien, also so einzelne herausgehobene Vertreter, aber dahinter versteckt sich ja ein eigentlich relativ großes Netzwerk von ganz unterschiedlichen Leuten, die da entweder als Einzelkämpferin unterwegs sind oder zu verschiedenen Gruppen und Organisationen auch gehören.
Du sagst es gerade, gibt es unterschiedliche Leute, die da aktiv sind, also auch unterschiedliche Szenen, die da aktiv sind. Was sind denn das für Leute, die sich zu den Internetaktivisten zählen?
Also ich denke, es gibt schon so einen harten Kern irgendwie, das werden immer gerne so als die netzpolitischen Nerds oder so bezeichnet werden. Darüber hinaus aber auch viele, die halt einfach so kulturell auch zu dieser Szene gehören, die ja vielleicht einfach in ihrer Jugend oder in ihrem Leben viel mit dem Internet zu tun haben, die sich da intensiv für interessieren. Dann hat man bei den ACTA-Demos auch gesehen, dass da ganz viele Jugendliche zum Beispiel waren, die halt ganz viel YouTube nutzen als Medium und dann denen es dann auch ein Anliegen war, sich da zu beteiligen. Und das ist halt so auch das Lose an diesem Netzwerk.
Könnte es also sein, dass diese netzpolitische Bewegung so die neue Bewegung der Jugend ist, weil ja jetzt gerade die nachfolgende Generation, sage ich mal, genau mit dem Internet aufwächst und da ganz viel Potenzial sieht?
Ich glaube schon, dass das Internet zumindest ein potenzielles ganz wichtiges Thema für die Jugend von heute ist. Ich glaube, so Themen wie Umwelt, Atom und so sind auch weiterhin ganz wichtige Themen für Jugendliche, weil sie ja auch die Zukunft der Welt irgendwie mitbestimmen. Aber das Internet, glaube ich, wird zunehmend auch ein Thema, weil, glaube ich, jetzt so die nachwachsenden jungen Leute auch merken werden, dass es da so ein zum Teil zumindest noch so ein Generationen-Gap gibt auch.
Wenn wir vom Internet als Thema sprechen, welche Ziele verfolgen denn Internetaktivisten unter anderem oder welche Werte haben die vielleicht auch?
Es gibt ja so ein paar klassische Themen eigentlich. Das eine ist der Kampf gegen Überwachung oder gegen die umfassende Überwachung, auch der Kampf für besseren Datenschutz im Internet, also gegen staatliche Überwachung und auch gegen privatwirtschaftliche Überwachung, wo es um so einen Wert von Freiheit geht. Und das andere große Thema dreht sich halt auf jeden Fall um Urheberrecht und so weiter, wo es um ja letztlich den Wert auch zu teilen geht. Irgendwie, das sind halt Leute, die das Internet nicht nur als Konsummedium nutzen, sondern eigentlich schon immer da auch eigene Inhalte reingegeben haben, irgendwie selbst bloggen, selbst Musik da irgendwie zur Verfügung stellen und für die eben dieses Teilen und dieser kulturelle Austausch ganz wichtig ist.
Hältst du diese Bewegung für groß genug, dass sie tatsächlich gesellschaftlichen Wandel bewirken kann?
Ich glaube, sie hat schon sehr viel bewirkt, schon sehr viel konkrete Erfolge auch gefeiert oder einige zumindest. Also zum Beispiel, was das Zugangserschwerungsgesetz angeht. Dieses Gesetz, was dann auch erstmal in Kraft trat, Internetsperren gegen Kinderpornografie einzurichten, das dann halt kritisiert worden ist von der Netzbewegung als Zensurinfrastruktur, die aufgebaut wird. Dann haben wir die Vorratsdatenspeicherung als so ein großes Überwachungsthema, das in Deutschland immer noch nicht endgültig durch ist. ACTA wurde anfangs schon erwähnt, ist ja auch durch die internationale Netzbewegung letztlich gestoppt worden. Und die Frage ist halt, wie wird das dann politisch gestaltet oder wo wird reguliert, wo wird nicht reguliert, und darum wird halt gerade gekämpft.
Katrin Ganz sagt, der Internetaktivismus hat sich zu einer eigenen politischen Bewegung entwickelt, die zum einen für Freiheitsrechte, aber zum Beispiel auch für neues Urheberrecht sich ganz besonders im Netz einsetzt, weil sie halt sehr viele Inhalte auch im Netz teilen, sich dort zu Hause fühlen und den Austausch im Netz fördern wollen. Auf trackback.fritz.de, da findet ihr noch den gesamten Artikel, den sie dazu verfasst hat, also einfach mal einen Blick ins Blog werfen.
Fritz.
Mit Theresa Sickert, und gleich geht's hier weiter mit einer lieben Dame, der Anne Roth, mit der ich über Netzpolitik sprechen werde und warum so wenig Frauen sich scheinbar dafür zu interessieren scheinen. Vor kurzer Zeit gab es eine Umfrage auf dem Blog Netzpolitik, und da wurden die Leser so befragt, was sie so für Vorlieben haben, aber auch so ein paar demografische Daten wurden abgefragt, und das war leider wenig überraschend, was dabei rauskam, nämlich, dass es kaum weibliche Leser auf diesem Blog Netzpolitik gab. So, und da gab es natürlich auch eine heiße Diskussion in den Kommentaren darüber, warum das scheinbar so ist, dass sich so wenig Frauen für Netzpolitik interessieren, oder ob das vielleicht jetzt auch nur ein Phänomen von diesem speziellen Blog war. Aber eins ist jetzt schon mal Fakt, dass zumindest viele netzpolitische Schwergewichte doch eher männlich sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, Anne Roth, das war eine, die da sehr, sehr fleißig mitkommentiert hat, mit der würde ich gerne mal versuchen zu klären, woran das liegen könnte, dass so wenig Frauen sich für Netzpolitik interessieren, und habe sie deswegen angerufen, und jetzt ist sie bei mir dran. Hallo Anne.
Hallo.
Also, ich habe es eben schon angedeutet, es scheint zumindest so zu sein, dass es weniger Frauen gibt, die sich für Netzpolitik interessieren. Vielleicht liegt es daran, das ist zumindest etwas, was du auch geschrieben hast, dass Männer sich im Netz gerne ordentlich aufplustern und den dicken Hans markieren. Schreckt das Frauen ab?
Manche Frauen schreckt das ab. Ich glaube, das macht Frauen einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Das ist eine Atmosphäre, die sie langweilig finden oder doof, und dann machen sie eben lieber was anderes. Ich glaube, abschrecken tut das vielleicht jüngere Leute generell, die sich davon beeindrucken lassen. Und dann ist es auch so, dass ich habe zwar geschrieben, ja, das gehört so ein bisschen mit dazu, bei Netzpolitik.org auch die Backen aufzuflustern und sich so ein bisschen, ja, als großen Helden darzustellen, aber bei vielen Leuten empfinde ich das eigentlich nicht, dass sie das aktiv tun. Ich glaube, es wirkt so oder wird viel so wahrgenommen, und ich glaube, das sind im Grunde manchmal auch einfach Unterschiede, die wir im nicht-digitalen Leben im Alltag genauso erleben. Die Unterschiede im Redeverhalten zwischen Frauen und Männern, die sind da oft sehr ähnlich.
Also glaubst du gar nicht, dass das jetzt unbedingt so ist, dass sich Frauen weniger dafür interessiert, sondern dass sie vielleicht einfach nicht so präsent im Netz sind, weil sie zum Beispiel zurückhaltender beim Kommentieren sind?
Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Frauen sich so wenig für Netzpolitik interessieren, wie diese 8% den Eindruck vermitteln. Dass, also die bei dieser Umfrage rausgekommenen 8%, die netzpolitik.org lesen, die sind ja sowieso nicht repräsentativ. Das ist eine Umfrage, die einfach mal so ins Blog gestellt wurde und wo dann eben einige sich gemeldet haben und viele auch nicht. Also sicherlich haben einfach viele Frauen vielleicht auch keine Lust gehabt, bei der Umfrage mitzumachen. Aus welchen Gründen, das ist sowieso schwer zu sagen. Und dann denke ich aber, wenn wir jetzt vielleicht einfach mal raten, dass es vielleicht doch 30 oder 40% Frauen sind, die das lesen, sind das ja immer noch weniger. Und da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Gründen, aber eins davon ist eben, dass eben ja das Redeverhalten zum Beispiel, dass das einfach nicht attraktiv ist.
Wie kann man denn Netzpolitik vielleicht den Frauen, die tatsächlich sich nicht dafür interessieren, aus deiner Sicht das Ganze ein bisschen schmackhaft machen?
Muss man das wirklich? Also es ist ja auch so mit anderen männlich konnotierten Themen, sowas wie Außenpolitik, ja, oder Verteidigungspolitik zum Beispiel, wird man wahrscheinlich zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und natürlich fände ich gut, wenn mehr Leute sich für Außen- oder Verteidigungspolitik interessieren würden, und mir selber geht das ja auch gar nicht so. Ich finde Netzpolitik total spannend, dann denke ich auch, bin ich vielleicht gar nicht genau die Richtige, darüber zu sprechen. Aber dann denke ich, ja, ich glaube, es wäre gut, wenn die sich dafür interessieren und die nicht so wahrgenommen werden, wenn wir die sichtbarer machen könnten und wenn die mehr Lust kriegen überlegen würden, sich aktiv einzumischen. Das fände ich wichtig, ja. Aber dass jetzt Frauen, die sich partout nicht dafür interessieren, finde ich, müssen auch nicht zwingend. Und Männer übrigens ja auch nicht.
Ja. Was ja so ein großer Punkt eigentlich immer ist, wenn es um Netzpolitik geht, es geht vor allen Dingen immer darum, mehr Freiheit, weniger Kontrolle, weniger Einschränkungen. Ich finde, das ist was typisch Männliches. Und das ist auch was, was in den Kommentaren so ein bisschen angeklungen ist, dass sich manche Frauen vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit an der einen oder anderen Stelle wünschen. Ist das vielleicht deswegen auch einfach nicht unbedingt das Feld für Frauen?
Das finde ich, das würde ich zum Beispiel überhaupt nicht teilen, dass Männer mehr Freiheit wollen. Ich glaube, Frauen wollen echt auch viel Freiheit. Freiheit, sich auf der Straße sicher bewegen zu können zum Beispiel. Das finde ich eine Freiheit, die wir erst noch erkämpfen müssen. Das ist also immer so, also diese Stereotype, die würde ich so in der Form nicht teilen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, damit hast du es eigentlich auch schon ganz gut beantwortet. Was
also
mich noch,
vielleicht nochmal dazu sozusagen, dass auch nochmal dazu, in welchem Ton vielleicht auf netzpolitik.org über Netzpolitik gesprochen wird. Das hat ja auch viel damit zu tun, für wen das attraktiv ist, dass bestimmte Themen einfach gesetzt sind, ja, also wir und zwar stark auch postuliert werden, wir sind für Anonymität im Netz, wir sind für totale Netzneutralität, wir, ne? Und ich glaube, was in den Kommentaren auch von Frauen, die nicht Netzpolitik lesen, oft gesagt wurde, wir hätten gerne vielleicht, dass die Fragen so ein bisschen offener gestellt werden, dass auch ein paar Widersprüchlichkeiten möglich sind. Das fände ich viel interessanter, über diese offenen Fragen auch mal nachdenken und sprechen zu können. Und ich glaube, da ergibt sich einiges. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei diesem scheinbaren Widerspruch Freiheit, Sicherheit, den ich so nicht sehe. Es gilt in der Netzpolitik total als Gesetz, dass Anonymität das Nonplusultra ist. Wir müssen im Netz anonym sein können. Und da stehe ich im Grunde auch dazu. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass zum Beispiel durch Stalking Anonymität für Frauen im Netz nicht immer nur von Vorteil ist. Und ich glaube, es wäre hilfreich, diese Fragen manchmal auch offen stehen lassen zu können. Das ist auf der anderen Seite für einen Blog wie netzpolitik.org aber auch ein Problem, weil das einfach stark mit Policymaking verbunden ist. Ja, also da werden einfach Punkte gesetzt, wo gesagt wird, hier, das sind Defizite in der aktuellen Politik und da müssen wir hin. Und dafür finde ich netzpolitik.org auch genauso wichtig und richtig.
Gibt es sonst vielleicht andere Plattformen, weil Netzpolitik scheint ja dann, wenn es nur 8% Frauen eben auch gibt, die das lesen, nicht unbedingt die Plattform für Frauen zu sein. Seiten, die besser für Frauen sind, was also in Anführungszeichen besser ist jetzt ein schwieriges Wort, vielleicht geeigneter, so will ich es mal sagen, geeigneter für Frauen, auch was du vielleicht lieber liest als Netzpolitik, was aber ähnliche Themen hat.
Ich lese Netzpolitik total gerne, also ich habe damit überhaupt gar kein Problem, ich interessiere mich aber auch stark für sozusagen aktives Politikmachen, was vielleicht vielen anderen eben einfach nicht so geht. Und ja klar, ich meine, es gibt ja Blogs ohne Ende im Netz und Webseiten und ganz, ganz viele und über Netzpolitik diskutiert wird echt ganz an ganz, ganz vielen Orten und Punkten und auch in feministischen Blogs natürlich und auch in nicht feministischen Blogs, die von Frauen betrieben werden. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht so eine Webseite, wo man sagen könnte, liebe Frauen, wenn euch das da irgendwie zu ungemütlich ist, dann geht doch lieber dahin. Das gibt's so nicht, aber das ist, glaube ich, auch eigentlich nicht der Punkt, sondern einfach so ein bisschen ja die Frage, wie kann über Netzpolitik gesprochen werden und ja, also das wird es auch an vielen Stellen anders als dort. Und wenn netzpolitik.org aber gerne mehr erreichen möchte, mehr Leute unterschiedlichster Art, und das sind ja jetzt nicht nur Frauen, sondern ich denke, das Publikum ist ja, und das ist in dieser Szene, glaube ich, verbreitet, relativ homogen, weiß, mittelschichtig, gebildet und so weiter und so weiter. Also wenn das verbreitert werden soll, dann muss es vielleicht einfach so ein bisschen unterschiedlichere Schreibweisen entwickeln und ja, ich hoffe, dass das geht.
Wenn man über Netzpolitik berichten möchte, dann sollte man etwas differenzierter vielleicht darüber berichten und vielleicht auch hin und wieder einfach mal eine Frage offen stehen lassen können, damit sich auch der ein oder andere in die Diskussion mit einklinken kann. Das sagt zumindest Anne Roth, Bloggerin, die sich für Netzpolitik interessiert. Weitere Infos zu Anne Roth und auch zu dieser Diskussion, die es auf Netzpolitik gab, die gibt es im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. wenn ihr mich jetzt sehen könntet. Ich habe so schön mitgetanzt im Studio zu diesem Song. Silence is Sexy mit Come Back to You. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es doch hin und wieder so ein paar Jahresrückblicke im Netz gibt. Denn da haben wir auch diesen Song entdeckt, nämlich auf dem Musikportal Jamendo. Und wenn ihr den Song genauso wunderbar findet wie ich, dann ladet euch den doch mal ganz, 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 ganz schnell runter. Und zwar auf trackback.fritz.de. Da gibt's den Link, wo ihr das alles herbekommt. Überall habt ihr eins. Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus und so weiter. Social Media Profile. Und zum Teil seid ihr da schon seit Jahren angemeldet, habt immer wieder tagtäglich Daten reingepumpt. Texte, Bilder, Videos, alles Mögliche. Und kaum einer hat aber dieses ganze gesammelte Wissen auf dem eigenen Rechner zu Hause liegen. Und weil niemand mehr so richtig weiß, ob diese Plattformen natürlich jetzt bis in alle ewigen Tage existieren werden, ist es eigentlich ganz sinnvoll, seine Social Media Daten zu sichern, damit man die ganzen Fotos und Texte auch wirklich mal beisammen hat. Der österreichische Blogger Wolfgang Gumpelmeier, der hat sich damit mal beschäftigt und so eine ganze Reihe an solchen Diensten zusammengestellt, die euch eure Social-Media-Daten sichern. Deswegen habe ich ihn mal angeskypt und habe gefragt, wie bekomme ich denn jetzt die Daten zum Beispiel von meinem Facebook-Profil auf meinen Rechner?
Also bei Facebook gibt es grundsätzlich die Einstellung oder die Möglichkeit, das offizielle Datensicherungstool zu verwenden. Das erreicht man über Kontoeinstellungen und dann gibt's unten den Hinweis, lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter. Und da sind diverse Dinge drinnen enthalten, wie Chronik-Informationen, also die Timeline, Fotos, Videos, die man ins Konto hochgeladen hat und Freundesliste und so. Solche Daten sind da drinnen. Ja, es kommt immer darauf an, was man alles sichern will. Facebook ist ja nicht das einzige Netzwerk. Es gibt dann natürlich auch noch Varianten, die gleich mehrere Konten sichern.
Was sind das denn für Tools, die mir allen möglichen Kram in dem Sinne zusammenstellen? Und wie funktioniert das? Also ist das dann eine Software, die bei mir auf dem Rechner läuft und sozusagen kontinuierlich immer die Daten aus den Netzwerken rauszieht?
Also es ist unterschiedlich. Also es gibt beispielsweise Backupify, das ist eines der bekannteren Sicherungstools. Da kann man außer Facebook auch noch von Twitter und von Google Apps und so weiter seine Daten holen. Da gibt es mittlerweile zwei Varianten, nämlich eine kostenlose, wo einige wesentliche Funktionen halt funktionieren und dann Bezahlvarianten, wo man halt dann das ganze Paket sozusagen bekommt. Kollegen von mir oder Bekannte von mir aus Linz bauen gerade an einem Open Source Projekt, das nennt sich Back Me Up. Das greift, also alle diese Tools greifen auf die diversen Schnittstellen und APIs der Netzwerke zu, sofern sie denn geöffnet sind. Also bei Facebook geht das ja. Bei Twitter wird es mittlerweile schon schwieriger. Also Twitter hat ja seine Policy da ein bisschen geändert. Und bei all diesen Tools wird dann versucht, so viel wie möglich runterzuladen der eigenen Daten.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so meine Timeline bei Facebook runterlade, da ist ja alles Mögliche drauf. Da sind ja eben Videos drauf, da sind Bilder drauf, da ist Text drauf. Kriege ich dann so eine Art Word-Dokument mit, weiß ich nicht, Links? Zum Beispiel, wenn da jetzt ein YouTube-Video auch drauf war, wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist unterschiedlich. Also manches Mal kriegt man CSV-Dateien, also so, die man in Excel öffnen kann. Manches Mal gibt es aber HTML-Dateien, das heißt, das öffnet sich dann im Browser und man kann das gewohnt durchklicken. Mhm. Bei diesem Tweet-Backup und so ist das der Fall. Also da habe ich dann eine Liste meiner Tweets und wenn ich draufklicke, sehe ich auch, wann das war und so weiter. Und das ist halt unterschiedlich, je nachdem. Das Tool von meinen Kollegen, das macht das zum Teil in der Cloud oder in Dropbox, das heißt, also Fotos in Ordner und die Texte findet, also die Status-Updates sind dann halt in einem entsprechenden Dokument beziehungsweise in einem HTML.
Aber ihr könnt natürlich nicht nur eure Daten von Facebook sichern, sondern das geht eigentlich auch mit allen anderen Social-Media-Plattformen, zum Teil mit den internen Tools oder auch mit Software von Drittanbietern könnt ihr euch eure Social-Media-Daten sichern. Eine Zusammenstellung von diesen ganzen Social-Media-Datensicherern, so will ich es mal nennen, die kriegt ihr von Wolfgang Gumpelmeier auf seinem Blog und den Link dazu, den gibt's auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung.
Miss
5 Jahre hat das Netlabel Bloxonic mittlerweile auf dem Buckel und hat echt eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Also angefangen haben die als so ein ganz kleiner Blog und wollten eigentlich nur ihre Lieblingsplatten promoten. Und was draus geworden ist, ist ein fettes Netlabel mit eigenen Releases. Und mittlerweile ist die Fanbase so groß, dass sie sogar andere Netlabels fördern. Und pünktlich zum Jahresende gibt es immer ein Special Feature eines Netlabels. Und Ende 2012 war das wunderbare Dusted Wax Kingdom. Und das ist vielleicht sogar das Netlabel von Trip Hop Beats in der Netlabel-Welt. Furchtbar schweres Wort. Naja, auf jeden Fall habt ihr gerade den Song daraus Equal Beats mit Mrs. Dreams gehört und ich kann euch nur ans Herz legen, geht mal auf den Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's nämlich den Link zum Download.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist diese kleine, feine Rubrik, die wir hier jede Woche haben, wo wir euch nicht nur einen Blog, sondern eben auch seinen Blogger vorstellen wollen. Und da überlegen wir uns nicht einfach immer irgendwen, sondern wir lassen uns immer einen Blog von dem Blogger privat der Vorwoche vorstellen. Und das war in der letzten Woche Alex Janke und der hat uns folgendes Blog empfohlen.
Ja, der Jens Scholz, jensscholz.com. Der macht deutlich eher lange Einträge, nicht so viele. Die sind aber dann alle sehr lesenswert, weil er ja schon fast Journalismus betreibt und interessante Einblicke in aktuelle Themen bietet.
Also interessanter Journalismus jetzt on air mit Jens Scholz. Hallo.
Hallo.
Das waren ja auf jeden Fall schon mal lobende Worte, nicht wahr?
Ja, vor allem, weil ich ja gar kein Journalist bin, aber egal.
Genau, und darüber würde ich auch als allererstes mit dir sprechen wollen. Du hast nämlich geschrieben, auch explizit, du möchtest eigentlich auf deinem Blog nicht unbedingt über Arbeit sprechen. Jetzt musst du aber mal verraten, was du machst. Ich habe da was gelesen von Business Consultant Unit Lead Kreation. Was?
Ja. Ach, das ist im Prinzip ganz langweilig. Das ist, ich bin Abteilungsleiter für die für das Design und für die Konzeption in einer Agentur, das ist BB&K. Aber das hat, wie gesagt, mit meinem Blog überhaupt nichts zu tun und dementsprechend lasse ich das da auch raus.
Auf deinem Blog geht es ja eigentlich viel mehr um, ja, trotzdem doch viele persönliche Sachen. Da ist ja irgendwie prinzipiell erstmal alles drauf und du selber sagst ja auch, es ist ein ganz subjektives Log und Entschuldigung, es ist ein Experiment, wie lange Dinge erscheinen, die wichtig erscheinen, es in Wirklichkeit auch bleiben. Was ist deine Erkenntnis, wie viel ist wirklich von dem, was du schreibst, wichtig und bleibt in der Wirklichkeit?
Genau, also das ist wirklich den Satz habe ich tatsächlich geschrieben im August 2001, wo ich mit dem Bloggen angefangen habe, weil das war genau der Grund, warum ich damit überhaupt begonnen habe damals. Weil ich einfach wissen wollte, wie viel vergeht denn so? Wenn ich jetzt Dinge aufschreibe, was passiert denn damit? Vergesse ich die? Lese ich die dann irgendwie nach 3 Jahren mal nach und so weiter? Und das Großartige ist halt, dass ich jetzt seit über 10 Jahren das Ganze mache und ich tatsächlich hin und wieder mal in den alten Archiven stöber und dann feststelle, ach Gott, das Thema gab es alles schon mal. Also gerade solche Sachen wie, ne, Überwachung und so weiter, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten und kommt auch immer wieder. Und was mir das Ganze an Erkenntnis gebracht hat, war, dass die Dinge wesentlich weniger panisch sind und wesentlich weniger tragisch sind, als sie zunächst erscheinen. Also man kann viel mehr...
Das ist
ja
eine schöne Erkenntnis eigentlich, genau. Eine beruhigende.
Man kann wirklich beruhigt sein, weil die Dinge... die Dinge ändern sich gar nicht so schnell, wie man immer glaubt. Und die Sachen, die immer so hochkochen und so richtig, oh Gott, wir müssen jetzt sofort was tun, sonst ist übermorgen das Internet kaputt, die sind gar nicht so schlimm, weil das Internet geht nicht so schnell kaputt. Das ist so ein bisschen wie mit dem sauren Regen vielleicht. Ne?
Du hast ja gerade eben gesagt, du hast diesen Satz schon aufgeschrieben, als du deinen Blog gegründet hast, also als du deinen allerersten Blog-Eintrag geschrieben hast.
Genau.
Was war denn der erste Blog-Eintrag?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da steht wahrscheinlich nichts Besonderes drin. Sowas wie, ja, mal gucken,
Hallo
was
Welt.
Das hier wird oder sowas. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich nichts Besonderes. Also ich versuche auch gar nicht so sehr in diesen Trendmustern zu agieren und so weiter. Da bin ich einfach zu faul für. Also nicht mal, weil ich jetzt irgendwie absichtlich das meide, sondern weil ich einfach zu faul dafür bin. Ich brauche einfach auch länger, um mir klar zu werden über ein paar Sachen. Deswegen bin ich auch nicht jemand, der sofort irgendwas schreibt. Ausnahmen sind natürlich dabei, wie jetzt letztens diese Geschichte mit dem Autisten. Aber Eigentlich lasse ich mir ein bisschen Zeit.
An sich regst du dich ja ganz gerne auch mal über andere Nerds auf.
Ja.
Und du nennst sie auch ganz gerne Nerdspießer.
Richtig, das ist so ein so eine Unterkategorie Nerds, die ich nicht mag, genau.
Kannst du mal erklären, was du unter Nerdspießern verstehst?
Also, Spießer-Nerds sind, also sagen wir so, es gibt bei den Nerds gibt es so ein Gen. Und das ist Nerds sind sehr schnell technokratisch. Ne? Sie glauben, wenn es einen Prozess gibt und wenn es einen Ablauf gibt und so weiter, dann funktioniert das schon. Konkretes Beispiel, Anfang letzten Jahres war ein anderer Blogger, der Lars, wollte auf die Cebit, kam nicht rein, weil keine Babys erlaubt sind. Und die sind zu zweit mit dem Kinderwagen dort rein.
Mhm.
Das wäre überhaupt kein Problem. Cebit ist riesengroßes Gelände. Es war schönes Wetter. Man hätte wunderbar auch die lauten Hallen meiden können mit dem Kind oder man hätte sich abwechseln können. Das ist überhaupt kein Akt. Aber in den AGBs steht halt jetzt seit neuestem, dass da keine Kinder unter, weiß ich nicht, 12 rein dürfen. So. Jetzt hat er sich darüber beschwert, fand das total scheiße, dass er dort war, kam nicht rein mit dem Verweis auf die AGBs und so weiter. Und die ersten Kommentare auf seinem Artikel waren so typische Spießer-Nerd-Kommentare, nämlich, ja, aber auf der Webseite steht das doch.
Ja.
Und das ist halt, ne, auf der einen Seite sagen die Nerds immer, das ist alles total blöd und das funktioniert alles nicht richtig und die Leute kapieren das Internet nicht und so weiter. Ne, aber wenn es dann mal außerhalb des Internets geht, da sind sie plötzlich die größeren Spießer als die normalen Menschen.
Das heißt, du bist keiner davon?
Also ich sag mal so, ich bezeichne mich schon selbst, ich bin ein ziemlicher Nerd, auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass alle Nerds so sind. Und eine der blöden Eigenschaften von Nerds ist, alles so ein bisschen in Schubladen zu stecken. Und das mache ich ja auch. Deswegen gibt es ja bei mir die Schublade Spießer-Nerds.
Okay.
Aber aber generell bin ich ein Nerd und bin eigentlich auch da ganz stolz drauf, weil
Es gibt bei dir auf dem Blog eine kleine, ich nenne sie jetzt schon mal Rubrik, die auch eigentlich sehr nerdig ist, die ich aber sehr, sehr hübsch finde. Bislang hat sie aber nur einen Eintrag und zwar uninteressante Orte in 360 Grad.
Genau.
Und mich würde interessieren, wann kommt der nächste Eintrag?
Den habe ich sogar schon. Also ich müsste ihn bloß nochmal hochladen. Also ich habe den tatsächlich schon. Das ist eine ganz unglaublich langweilige Ecke in Köln, sozusagen von unter einem Parkhaus raus, die so unerträglich langweilig ist. Die muss ich auch nochmal hochladen. Aber das im Prinzip könnte ich das heute Abend noch machen.
Okay, also kurz zum Verständnis, sind einfach nur Fotos, also Panoramafotos, deswegen 360 Grad von wirklich völlig langweiligen Orten. Ich bin sehr gespannt auf dieses Parkhaus. Damit würde ich auch gerne schon mit dir zur Kurzfragerunde kommen.
Ja, gerne.
Okay, dann legen wir direkt los. Bist du bereit?
Ja.
Sehr gut. Der oder das Blog?
Das, natürlich.
Kaffee oder Tee?
Morgens Kaffee, abends Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles und nichts. Also ja, ich mag eigentlich alles, was so im Internet rumfleucht. Ich melde mich auch überall an.
Ich habe auch gesehen, dass eine wahnsinnige Latte an Profilen alleine auf deinem Blog drauf. Absolut. Ja, aber gut.
Genau, Windows, das ist nur die Hälfte.
Genau. Windows, Linux oder OS 10?
Das sind alles Betriebssysteme. Betriebssysteme sind super.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus und was weiß ich, Diaspora-Accounts hast du insgesamt?
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mal nachzähle, aber ich war so bei 30 und dann habe ich aufgehört zu zählen.
Boah, Hardcore oder Casual Gamer?
Medium-Core, würde ich sagen. Ich komme nicht dazu, so richtig. Aber heute habe ich Borderlands 2 fertig gespielt.
Mhm.
Zumindest die erste Runde.
DNS-Sperre oder die Packet Inspection?
Keins von beiden. Also beides scheiße. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, also ich wundere mich jede Woche, wenn Leute, die im Internet wirklich arbeiten und damit zu tun haben, immer wieder antworten, keine Ahnung, was das ist. Das ist echt erschreckend.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Och, ich finde die ganz okay. Also ich weiß ja immer, wann die entstanden sind. Das ist immer zeitabhängig und so weiter. Ein paar Sachen sind völlig out of date und ein paar Sachen kann ich noch einigermaßen unterschreiben und ein paar Sachen finde ich immer noch super.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Weil ich mich da irgendwie verklickt habe, im Moment zweimal meine Seite, was total bescheuert ist.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Woche hier vorstellen müssen?
Also, ich habe zwei auch so Allround-Blogger, also so wirklich auch so alte, die auch schon ganz lange bloggen, aber die vielleicht nicht so bekannt sind. Mhm. Der eine ist der Timo Bosse, der bloggt unter Thermostaten, unter www.thermostats.de. auch seit im Prinzip genauso lang wie ich, auch seit August 2001. Und das ist ein furchtbar lustiger Mensch, der unglaublich herrliche, lustige, lakonische Texte schreibt und auch über ja über das Thema Plattdeutsch und so weiter. Also der kommt so aus Ostfriesland und den würde ich gerne hören. Der ist ein cooler Mensch.
Oh, das klingt auf jeden Fall sehr toll. Mhm. Da freue ich mich eigentlich jetzt schon aufs Interview. Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte, gibt es vielleicht noch eine zweite Variante?
Genau, das wäre die Silke Nolden, die unter dem Kürzel Lu unterwegs ist, unter derbe.blogger.de und die bloggt auch schon seit Ewigkeiten wirklich so kreuz und quer ihr Leben zusammen und das ist auch immer wieder toll und ja, zum Teil auch sehr traurig, wenn mal die Katzen gestorben sind oder sonstige Dinge passieren und auch immer sehr spannend, weil sie halt letztes und vorletztes Jahr sehr stark ihr Leben umgekrempelt hat und uns da halt teilhaben hat lassen und das fand ich super.
Okay, also dann werden wir wohl nächste Woche zwei Bloggerhasen, alte Bloggerhasen hier irgendwie on air haben. Entweder mit eher lustigen Themen oder vielleicht mit ein bisschen melancholischem. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon erst einmal für dieses Interview.
Bitteschön.
Und wünsche ein wunderbares Wochenende.
Ja, danke schön, gleichfalls.
Mach's gut.
Ja, ciao.
Ciao.
Comics, Zeitung, Schnipsel, Magazine, leicht zerrissen, bisschen blättern, schweifen, wissen, alles kommt in eine Kiste, Chancen verpasst, morgen verpasst, Zeit verplempert, Sorgen ärgern, könnte, hätte, doch zu spät ist jetzt zu ändern, effektiver und flexibler, eine Welt voll Überflieger, immer wieder weiter beamen und die Sehnsucht steigt zu fliehen, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du fragst, ob du's noch kannst, doch du nicht weißt, ob es noch geht, lass es uns von vorn beginnen. Wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du fragst, ob du's noch kannst, doch du nicht weißt, wie wir das machen, lass es uns von vorn beginnen. Über Zäune, über Schranken, lass es uns von vorn beginnen. Für die Worte und Gedanken, lass es uns von vorn beginnen. Über Gitter auf den Straßen, lass es uns von vorn beginnen. Für die Zweifel und die Fragen, lass es uns von vorn beginnen. Hätte, wenn und aber damals, keine Gedanken an die Arbeit, einfach rumhängen, einfach Spaß haben, denken nur bis zum nächsten Abend, wenn Zeit reisen, dann nur zurück, Zeit verschwenden, immenses Glück, Lebenswelten klein und schick, Verantwortung für niemand und nix, Träume, kein Platz für Träume, kein Platz, die Welt nicht genug, wir träumen vom Flug, zurück dorthin, wo Glück beginnt, nimmer Land zurück als Kind, intensiver, kreativer, eine Welt voll Überflieger, immer wieder weg, beamen, spielen und naiv lieben. Wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du fragst, ob du's noch kannst, doch du nicht weißt, ob es noch geht, lass es uns von vorn beginnen. Wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du fragst, ob du's noch kannst, doch du nicht weißt, wie wir das machen, lass es uns von vorn beginnen. Über Zäune, über Schranken, lass es uns von vorn beginnen. Für die Worte und Gedanken, lass es uns von vorn beginnen. Über Gitter auf den Straßen, lass es uns von vorn beginnen. Für die Zweifel und die Fragen, lass es uns von vorn beginnen.
RevPol featuring Pyro One von Fawn heißt der Song, den ihr gerade gehört habt. Und RevPol kommt zusammen aber mit Suki morgen zu Unsigned, zu der Show für Bands ohne Plattenvertrag mit Christoph Schrag. Und da wollen sie auf so eine ganz spezielle Veranstaltung darauf hinweisen, und zwar die Zecken-Rap-Veranstaltung. Das ist linker Rap, ja, oder linker Hip-Hop. Und von daher gibt's also auf jeden Fall, so wie ihr es gerade auch eben schon gehört habt, da kritische Texte zu hören, aber überhaupt keine, ja, so Macho-Zeug halt eben nicht. Auf jeden Fall gibt's den ersten Vorgeschmack dafür morgen ab 18 Uhr bei Unsigned mit Christoph Schrag. Und damit bin ich leider auch schon wieder am Ende von Trackback angekommen. Es war eine schöne zweite Sendung mit euch in diesem Jahr. Hier geht's gleich weiter mit Paul van Dyk und dem Soundgarden. Aber bevor ich euch jetzt hier in die nächste Runde entlasse, möchte ich euch noch ein letztes Stückchen Netzmusik präsentieren. Und dann muss ich wieder raus in die Kälte. Ihr bleibt am besten einfach drin und hört weiter Radio. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im Netz und hören uns im Radio. Ciao!
Ultramarine, the water is
Ein Podcast von fritz.de.